Der Nordsee-Podcast. Mit Bärbel Feening, Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo, ihr lieben Nordsee-Freunde, wo auch immer ihr mir zuhört. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute gehen wir direkt nach Helgoland und da an den Strand. Zusammen mit Maren Lohmeier. Die ist da schon seit vielen, vielen Jahren ganz regelmäßig zu finden und sie ist immer auf der Suche. Denn dort am Strand liegen wahre Schätze. Dafür reisen Liebhaber aus der ganzen Welt an. Einen ganz besonderen Schatz hat Maren Lohmeier dort in vielen, vielen Einzelstücken gefunden. Grogstäbchen ihres Urgroßvaters. Maren Lohmeier sammelt Meerglas und andere Schätze, die aus der Vergangenheit Helgolands angespült werden. Aber das kann sie am besten selbst erzählen. Ich habe mich mit ihr per Zoom getroffen, denn Corona-bedingt kann ich immer noch nicht reisen. Also freut euch auf Helgoland und freut euch auf Maren Lohmeier.
Guten Morgen, Frau Lohmeier. Waren Sie heute Morgen schon am Meer?
Guten Morgen. Nein, leider nicht. Erstmal ist das Wetter relativ schlecht heute. Und der Wasserstand ist auch noch nicht so. Also normalerweise gehe ich bei tiefer Ebbe zum Meer.
Und das hat einen Grund, dass Sie bei tiefer Ebbe zum Meer gehen, oder? Wann ist denn heute tiefe Ebbe?
Also die war, glaube ich, nachts um 4. Und dann ist mir der Wasserstand jetzt zu hoch noch. Vielleicht so in 2-3 Tagen kann ich wieder gehen. Ich habe einen Tidenkalender und danach richte ich mich ganz gerne. Also ich bin ja Sucherin, ich habe eine Sammlung Strandfunde und das ist meine große Leidenschaft, Dinge zu sammeln, die wir noch finden von früher, von der zerstörten Insel. Das sind zum Beispiel Porzellanscherben, Glasscherben oder ja, vielleicht Fossilien auch. Also das ist so meine Leidenschaft.
Das heißt, wenn Sie an den Strand gehen, dann blicken Sie nicht zum Horizont.
Doch, ab und zu natürlich auch mal. Aber es ist eine schöne Entspannung, also eigentlich auch so wie autogenes Training, abzuschalten und am Strand zu suchen. Aber man findet ja auch immer schöne Sachen. Also ich mache ja aus den Strandscherben, aus den bunten Glasscherben, die so schön abgerundet sind von der Brandung, mache ich auch Schmuck. Und such dann auch schon mal gezielt nach Dingen, die ich gerade gebrauchen kann. Außerdem mache ich Mosaike und kaufe dafür keine Scherben, sondern nehme nur das, was ich am Strand finde.
Lassen Sie uns mal Schritt für Schritt das durchsprechen. Das heißt, Sie gehen an den Strand und suchen Glasscherben, haben Sie gerade schon gesagt. Warum sind die Glasscherben, die es auf Helgoland am Strand gibt, so besonders?
Also, es ist ja so, heutzutage ist ja alles aus Plastik und alles Glas, was wir finden, ist alt. Das ist in früheren Zeiten einmal im Meer gelandet. Nun bin ich aber spezialisiert auf die Funde, die ganz speziell von der zerstörten Insel aus Kriegszeiten noch stammen. Also die Insel hat ja eine Geschichte, die sollte ja komplett zerstört werden, nach dem Zweiten Weltkrieg noch, oder ist zerstört worden. Und alle Häuser unserer Bevölkerung sind zu Schutt und Asche gemacht worden. Mhm. Und bei den Aufbauarbeiten wieder, bei den Räumungsarbeiten, das war ungefähr 1952, ist dieser ganze Bauschutt in Deichen gelandet, im Meer auf Schuttkippen und so weiter. Und diese Teile sind über Jahrzehnte im Meer umgewälzt worden, schön abgerundet, gerade das Glas. Es stammt also praktisch aus dem Haushalt unserer Bevölkerung. Natürlich sind das meiste irgendwie Flaschen oder so, aber man findet auch wunderschöne Teile, zum Beispiel Kristallglas, oder buntes Glas von alten Römergläsern. Wenn man bei seiner Oma in den Schrank guckt zum Beispiel, dann sieht man dieses Kristallglas oder Verschnörkeltes oder so. Und genauso ist es mit dem Porzellan. Das Porzellan hat schöne Muster und das hat zum Beispiel auch Manufakturzeichen hinten auf der Rückseite. Und solche Teile versuche ich zu finden.
Wahnsinn. Das heißt, die waren 70 Jahre oder noch länger in der Nordsee, sind von den Wellen und von den Gezeiten hin und her transportiert worden. Und die landen wieder auf Helgoland am Strand. Und wie sehen die dann aus?
Also es sind relativ kleine Scherben. Also als ich angefangen habe zu suchen und mich darauf spezialisiert habe, das ist ja nun auch schon fast 30 Jahre her, da gab es auch noch mal größere Scherben, manchmal auch einen halben Teller.
Echt? Ja.
Aber da viele Leute suchen und das auch erkannt haben und auch sammeln gehen, findet man immer, die größeren sind immer weggesammelt, eigentlich eher kleinere Teilchen. Wie sehen die aus? Die sind kunterbunt, also man kann zum Teil die Muster noch erkennen.
Haben die noch spitze Ecken?
Nein, das ist alles abgeschliffen und rund. Also es ist nicht so, als wenn ich jetzt einen Teller zerbrechen würde mit scharfen Kanten.
Und das Salzwasser hinterlässt das Spuren?
Also manchmal habe ich Teile, die sind aus Steingut. Und die sind vollgesogen mit Salzwasser. Und wenn sie trocknen, dann blüht das Salz aus. Aber normalerweise bei Porzellan passiert das nicht und bei Glas auch nicht.
Aber die haben doch so eine gefrostete Oberfläche, also einige Steine, die ich auf ihrer Website oder auf Facebook bei Ihnen gesehen habe.
Richtig, das ist richtig. Also wenn man das Glas findet, ist es ja durch die Brandung gegangen, durch die Kiesbrandung, und also den natürlichen Kies. Und dann wird es ja 100.000-fach angeschlagen. Das sind alles wie kleine Mini-Pickelchen. Wir nennen das gefrostet. Die Oberfläche ist nicht mehr klar, sondern stumpf. Mhm. Für meinen Schmuck mache ich es allerdings so, dass ich meine Hände leicht einöle und die Scherben ein bisschen aböle, also einreibe, und dann bleiben sie schön klar.
Ach so.
Sieht ein bisschen schöner aus.
Mhm. Das heißt, Sie suchen ganz gezielt Glasscherben, Porzellanstücke und Erinnerungen an das frühe Helgoland oder an das Helgoland der aus dem
Zweiten. Ja, genau. Ich versuche das zu erhalten. Ich habe Glasvitrinen und einen Sammelraum. Also das ist auch schon, hat sich im Laufe der Zeit zu einem schönen Schauraum entwickelt. Ich bin ja Vermieterin, ich habe Ferienapartments und meine Gäste gehen dann in den Schauraum und können sich das alles angucken. Und ab und zu klingelt es an der Haustür und dann kommen Gäste von außen, die sehen das durch die Fensterscheibe, dass da eine Ausstellung ist. Und dann kommen sie rein und fragen, ob sie mal gucken dürfen. Und dann habe ich meine Scherben schön ausgebreitet in den Vitrinen und zeige das dann. Es sind ja nicht nur Scherben, man findet auch mal Besteckteile oder was kann das sein? Zum Teil auch Geschosse aus dem Krieg noch, nicht? Also dass man dann noch Patronenhülsen oder so findet. Oder Treibholz, alles was schön ist. Im Grunde Strandfunde. Komplett, wo man was mit anfangen kann, das nehme ich mit.
Wenn Sie jetzt an den Strand gehen, suchen Sie dann ganz gezielt? Also wonach suchen Sie, wenn Sie losgehen?
Ja, schon ganz gezielt. Also ich habe immer mehrere Projekte für mich im Kopf. Das ist ja mein Hobby, dass ich zum Beispiel mir ausdenke, ich möchte ein Mosaik machen in der und der Farbe oder so. Und dann gehe ich schon gezielt suchen. Aber da die Scherben jetzt im Laufe der Jahre oder Jahrzehnte immer weniger geworden sind und sich immer mehr Leute dafür interessieren und sie auch wirklich langsam rar werden, mache ich es auch schon so, dass ich mir mal eine Tüte voll sammel mit allem, was ich finde, um das dann später zu Hause zu sortieren.
Das heißt, Sie finden auf jeden Fall was. Es gibt es nicht, dass Sie an den Strand gehen und mit leeren Taschen zurückkommen.
Das ist richtig. Also man findet immer irgendetwas. Das müssen ganz schöne Massen gewesen sein. Also wenn man sich das vorstellt, wenn allein auf ein Haus eine Bombe fällt, dieser Bauschutt, was da alles drin ist. Und das sind ja nicht nur kleine Porzellanscherben, sondern auch Badezimmerfliesen, Fußbodenfliesen, zum Teil sehr schöne alte Klinker. Also wenn man an den Strand geht, sieht man Mauerreste mit Zement und den alten Klinkern. Mhm. Ich habe auch schon einen Klinker gefunden, der hat dann dieses Klinkerzeichen. Also die Hersteller haben ja ihre eigenen Symbole, die sie auf die Klinker drücken. Und das ist relativ viel, so ein Haus. Und wenn man sich vorstellt, ein ganzer Ort, das müssen, sind Lastwagen voll, die da im Meer gelandet sind. Deswegen finden wir auch wirklich noch viel.
Was war Ihr außergewöhnlichster Fund?
Ach, das ist aber schwer zu sagen. Außergewöhnlich. Also so die speziellen, die Raritäten sind kleine Porzellanpuppenteile von Puppenstubenpuppen. Man muss sich vorstellen, die kleinen Mädchen haben ja um 1900 bis zum Zweiten Weltkrieg, die haben ja, es gab ja gar kein Kunststoffspielzeug. Die haben mit Porzellanpuppen gespielt. Sie hatten alle kleine Puppenhäuschen. Und sogar die Jungs, ich habe kleine Porzellansoldaten gefunden, die spielen, haben mit Porzellan gespielt oder eben halt mit Holzspielzeug oder Stoff. Und das hat es wohl auch sehr häufig gegeben. Findet man das jetzt heute auch noch am Strand. Das sind
überraschend, ne?
Wirkliche Raritäten, wenn man einen Puppenkopf in der Hand hat. Aber ich habe auch mal dann einen schönen farbigen Glaswürfel zum Beispiel, Glasknöpfe von, einfach Knöpfe halt oder von Kronleuchtern, die lüstern gefunden. Das sind ja alles so Raritäten. Man sieht, die waren ja so facettiert, die kleinen Aufhängelöcher noch. Was habe ich noch gefunden? Ich habe mal ein Silberteil gefunden. Das muss eine Gravur gewesen sein, vielleicht auf einem Silberbecher oder auf einem Löffel. Ich weiß es nicht. Mit meinem eigenen Namen eingraviert. Maren, ich konnte es nicht glauben. Also das ist schon ein bisschen gruselig.
Gänsehaut, oder? Wahnsinn. Was ist denn die beste Zeit, um zu suchen? Also nach Winterstürmen, Herbststürmen oder wann finden Sie besonders viel?
Im Sommer ist das Wasser ja sehr ruhig. Es wird nicht so sehr umgewälzt. Die Strände werden nicht sehr umgewälzt und viele Touristen wandern über die Strände und sammeln. Es ist eigentlich immer besser, wenn der Strand ein bisschen bewegt wird. Also das heißt schon im Herbst oder im Frühjahr oder Winter, wenn es ein bisschen rauer ist, das Wasser und nicht so viele Leute gehen. Und ansonsten kommt es ein bisschen auf die Zeit an. Wir haben ja einen sehr hohen Tidenhub. Das macht zum Teil, ich weiß nicht, 4-5 Meter aus. Der Strand fällt stark frei, dass man einfach bei ablaufendem Wasser geht und der Erste ist.
Darum geht's auch, ne?
Wir haben ja nur kleine Strände. Wenn da drei Leute rübergelaufen sind, dann sind die abgesammelt. Dann muss man auf die nächste Ebbe warten.
Das heißt, Sie sind nicht die einzige Helgoländerin, die es auf diese alten Scherben abgesehen hat.
Nein, und das sind auch inzwischen Touristen. Also wir haben Einheimische, die sammeln gehen und Touristen. Und dann gibt es ja noch die Fossiliensammler. Das ist ja eine ganz andere Geschichte. Das hat ja mit den Scherben nichts zu tun. Die fahren dann auf die vorgelagerte Düne. Wir haben ja, Helgoland sind ja zwei Inseln. Und da fallen dann, da sind ja die Kreideschichten, verschiedene und Schiefer. Und da sind die fossilienhaltigen Schichten dann auf der Düne. Und dann findet man zum Beispiel versteinerte Seeigel, versteinerte Muscheln, Belemniten, das sind unsere Donnerkeile, oder roten Feuerstein von Helgoland, den es angeblich auch nur hier gibt. Mhm. Ja.
Wahnsinn. Aber das ist schon ein Alleinstellungsmerkmal von Helgoland, dass es dort so viele Meerglasfunde gibt. Ne? Und deswegen kommen eben auch tatsächlich viele, viele Gäste auf die Insel ganz gezielt, um da zu suchen. Erzählen Sie mal, von woher reisen die denn an?
Also erstmal ist Helgoland eine Urlaubsinsel, die kommen von überall. Mhm. Also wir haben auch aus ganz Europa auch hauptsächlich natürlich Deutschland, aus Deutschland Urlauber und gerade jetzt in der schwierigen Zeit, wo man nicht so verreisen konnte, zu Corona sind die Leute viel nach Helgoland gekommen, also im eigenen Land geblieben, aber durch Facebook und meine Facebook-Gruppen und meine Facebook-Seite, die heißt Strandfunde Helgoland, habe ich Kontakte zu anderen Sammlern in Europa, aber auch nach USA oder in andere Länder. Italien, Spanien, sogar Südamerika und oder Schottland und England, weil es gibt Sammelgruppen, die genau das Gleiche suchen. Oder Sammler. Und in Gruppen kann man sich finden und austauschen. Und die sind zum Teil sehr reiselustig, wenn die wissen, oh, da ist ein gut was zu finden, so ein Sammelspot, dann machen die gezielte Reisen. Das ist schon so.
Und kommen die dann bei Ihnen vorbei, wenn die auf Helgoland sind und suchen? Also sind Sie auch vernetzt?
Ja. Ja, ich habe schon Besuch bekommen, zum Beispiel aus Frankreich. Und diverse Anfragen. Also ich bin dann auch bereit, den Leuten zu zeigen, wo sie hingehen können.
Es gibt sogar eine nordamerikanische Seeglasvereinigung, nicht? Also ist in Nordamerika dieses Sammeln von Meerglas, hat das da einen anderen Stellenwert als bei uns, dass es so eine Vereinigung gibt? Oder gibt es was Vergleichsweises bei uns auch? Gibt es doch nicht, oder?
Es gibt Communities, es gibt in den USA sehr viel, die sind sehr spezialisiert, also die sind richtig sammelbesessen. ich habe Kontakte zum Beispiel, das ist nicht nur Nordamerika, zum Beispiel rund um den Lake Michigan See habe ich nette Kontakte und die machen regelmäßig Ausstellungen, das sind kleine Messen und Shops und begeisterte Hobbybastler, die alles Mögliche aus dem Glas machen und dann Ausstellungen organisieren. Das gibt es, ja. Aber auch nicht nur in den USA, das gibt es auch in anderen Ländern. Aber USA ist da ganz groß und das ist auch ein Business inzwischen. Also die bezahlen sehr gut für gute Stücke.
Das heißt, könnten Sie auch in die USA reisen und Ihre Fundstücke dort ausstellen? Oder fahren Sie auch zu internationalen Seeglas-Treffen?
Das könnte ich machen, ja. Aber meine Sammlung ist so umfangreich und das sind alles so viele Kleinteile. Die müsste ich aus den Vitrinen rausnehmen und dann wieder aufbauen. Das lohnt sich nicht für mich. Also das passiert dann eher online, dass ich dann online zeige, was ich besitze. Mhm. Es gibt Wettbewerbe in den USA, das schönste Stück. Das sind meistens Teile, auf denen man noch erkennen kann, aus welcher Zeit sie stammen. Also wenn ich da jetzt mit einem meiner Porzellanfunde mit Reichsadler oder so dahin fahren würde, dann würde ich garantiert den Wettbewerb gewinnen. Aber das mache ich nicht. Also die Reise, die wäre mir dann zu umständlich. Und das alles einzupacken und auszuräumen und wieder einzupacken. Ich hatte einmal eine Einladung, das war sehr nett. Das war die Glasfabrik von die Bierflaschen herstellen. Die waren durch Zufall in meinem Sammelraum und haben die Scherben gesehen und haben so gelacht. Guck mal, unsere Scherben, die haben nämlich, die arbeiten mit Recyclingglas und haben ganze Halden voll Glasscherben vor ihrer Fabrik. Und dann haben die 125-jähriges Jubiläum gefeiert und wollten ihre Hallen, wollten Stände aufbauen und haben mich eingeladen. Das ist bei Bremen in der Nähe von Bremen, dieses Werk. Und da bin ich mit meinen ganzen Scherben hingefahren und mit, also mit Ausstellungsstücken und mit meinem Schmuck und habe da einen Stand gemacht. Aber das war sehr umständlich. Also eigentlich möchte ich das nicht.
Ja, Sie sind ja mitten im Meer zu Hause. Da ist schon jede Reise ans Festland, auch in Deutschland.
Ja, wir müssen ja dann immer erstmal Schiff fahren. Ja. Und der Transport größerer Dinge muss organisiert werden.
Erzählen Sie noch mal über Ihre Fundstücke. Ich weiß, wir haben uns ja noch nie persönlich getroffen, sondern sehen uns heute zum ersten Mal. Ich bin ja häufiger auf Helgoland. Ich weiß, wo Sie wohnen. Ich weiß, im Haus Neptun im Oberland, diese großen Glaskolben im Fenster, die voller Fundstücke sind. Ich habe mich noch nie getraut, bei Ihnen zu klingeln und mir das anzugucken, wie Sie gerade erzählt haben, dass andere das machen. Aber das ist ja nicht das Einzige, was Sie haben. Wie viele Fundstücke haben Sie denn?
Oh, das kann man nicht mehr zählen. Das einfache Glas, sage ich mal, ohne dass man irgendwas darauf erkennen kann, an wo es herstammt. Säckeweise, kartonweise, was soll ich sagen, zentnerweise fast. Das geht schon in die Zehntausende von Stücken. Das ist also richtig, das ist aber auch gesammelt über zig Jahre. Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jeden Tag gehen, haben Sie jeden Tag eine Handvoll.
Und was machen Sie das alles? Sortieren Sie das nach Farben oder nach Arten, also nach Bierglas und Puppenköpfe und oder wie sortieren Sie das? Oder Sie können das ja nicht alles nur in Schuhkartons stecken.
Also erstmal hatte ich große Sammelgläser oder große Kisten und habe alles durcheinander gesammelt. Und dann hatte ich mehr Zeit oder jetzt gerade diesen Winter habe ich angefangen, ganz speziell zu sortieren. Und da kann man erkennen, dass es verschiedene Jahreszeiten sind, dass die Scherben aus verschiedenen Zeiten stammen. Und da habe ich mir Kategorien gemacht. Einmal die Vorkriegszeit. Man sieht an den Mustern, man kann auch den Stil erkennen. Zum Beispiel ist es aus dem Jugendstil. Wenn ich Porzellanhenkel von Tassen finde, sind die eckig oder geschwungen oder sind die Muster mit Blüten? Also man sieht an Mustern ja, welcher Stil es ist. Mhm. Und man sieht zum Beispiel auch 60er Jahre. Ist ganz eindeutig, alles ist hellblau, hellgrün, hellrosa, gelb. Das habe ich nach Jahreszahlen jetzt sortiert. Und ich habe mir vorgenommen, meinen Schauraum, da kann man sich drauf freuen, vielleicht im nächsten Jahr, mal Öffnungszeiten zu machen und den Raum so zu gestalten, dass die Leute durchgehen können, die Interesse haben.
Oh, super.
Und da muss man sich natürlich auch mal überlegen, wie man das am besten zeigt. Und das werde ich auch nach den verschiedenen Jahreszeiten, werde ich das sortieren. Also gibt es ja auch eine ganze Ecke, die also wirklich auch Deutsches Reich. Oder dann gibt es viel 60er, 70er Jahre auch. Gut, so habe ich mir das geplant.
Super.
Dann werde ich vielleicht ein paar Stunden am Tag eine Öffnungszeit machen und dann die Leute auch mal rein, dann lass sie nicht vor der Tür stehen und gucken und auch mal sich reinschauen.
Ja, das kommt bestimmt total gut an bei den Urlaubern, weil diese Glaskolben oder die großen Vasen, die Sie da am Fenster
stehen. Mit den Muscheln im Fenster, ja. Ja, das erhoffe ich mir auch. Es ist ja so, ich arbeite ja noch voll. Ich habe eigentlich, ist ja meine Hauptarbeit Gästevermietung und da muss man die Zeit dann einschieben für das kleine Museum oder wie soll man es nennen.
Ja, das ist dann ein Museum, aber Sie haben gerade zwischenzeitlich auch schon mal kurz von Schmuck gesprochen. Das heißt, Sie machen auch daraus, stellen daraus Ketten her oder was machen Sie daraus?
Ich habe mir angeeignet, das Glas zu bohren. Ich habe mir dann, weil ich kriege ja immer wieder Nachschub. Also eine gute Standbohrmaschine mit Spezialbohrern angeschafft. Das lohnt sich natürlich nur, wenn man immer wieder an Nachschub kommt. Es lohnt sich nicht für einen Touristen, der nur eine Handvoll Glas mitnimmt, so eine Maschine anzuschaffen, um Glas zu bohren. Und das hat auch eine ganze Zeit gedauert, bis ich die richtigen Bohrer gefunden hatte und soweit war, dass ich in Reihe mal so eine Handvoll auch mal relativ fix bohren konnte. Mhm. Und dann habe ich Schmuck hergestellt, einfache Dinge, Anhänger oder mit ein, zwei Steinchen dran, nur an Lederbändern. Und dann ist es immer weitergegangen, dass ich Armbänder hergestellt habe, also dass man dann auch mal schneller gebohrt hat. Dass also so ein Armband hat über 40 Teile. Die müssen ja erst gefunden, sortiert und aufgezogen werden. Eventuell werde ich nochmal, je nachdem, wie es läuft und wie viel Zeit ich habe, vielleicht sogar mal mit Silber anfangen, mal eine Silberfassung zu machen oder eine Silberöse. Das ist in Planung.
Das würde bei den Touristen ja bestimmt total gut ankommen, wenn man sich ihre Funde angucken könnte und auch noch eine Kette kaufen könnte oder vielleicht sogar eine mit eigenen Funden machen könnte oder so.
Also. Ja, die Idee hatte ich auch schon. Und vielleicht werde ich in meinem Schauraum meine Bohrer aufstellen und ein Schaubohren machen. Also die Leute können dann zu mir kommen und ihre eigenen Funde bringen und dass ich die bohre. Mhm. Im Moment habe ich keinen Shop oder keinen Laden, wo ich offiziell verkaufe. Es ist immer noch Hobby oder dass ich mit meinem Schmuck auf den Flohmarkt gehe oder auf den Weihnachtsmarkt oder so. Aber ich denke, ich werde das im Laufe der Zeit auch anmelden. Und freue mich natürlich, wenn ich alles, was ich investiere, also wenn ich ein bisschen verkaufe, dass ich nochmal wieder ein bisschen was auch rein verdiene. Das ist natürlich was Besonderes von der Insel. Immer noch besser als gekaufte Andenken.
Wie sind Sie eigentlich dazu gekommen? Also jetzt ist es ja ein bisschen bekannt, dass dieses Meerglas so besonders ist und so eine besondere Geschichte hat. Aber war Ihnen das, als Sie anfingen damit, auch bewusst, dass es so ein besonderer Schatz ist, den Sie da immer bergen?
Nein, eigentlich nicht. War es nicht. Und wir haben auch uns gar nicht darum gekümmert. Also unsere Familie, ich bin ja als Jugendliche schon und als Kind hier schon über die Strände gelaufen.
Sie sind auf der Insel aufgewachsen, ne?
Ja, genau. Mhm. Und da haben wir eigentlich eher die Fossilien gesammelt. Und wenn wir an den Strand wollten, dann sind wir nicht an die Strände gegangen hier um die Insel, sondern meistens auf die Düne gefahren. Und da findet man kein Glas, also weil auf der Düne waren ja keine Häuser, die zerstört wurden. Also dieses alte Glas findet man ja eher hier auf der Insel. Also um die Insel herum, die Strände. Ich habe eigentlich dann eher die Porzellanscherben vorher noch gesammelt, weil die mir ins Auge gefallen sind und weil man zum Beispiel die Manufakturzeichen noch sehen konnte. Und das hat mich fasziniert, etwas in der Hand zu halten von früher. Das war eigentlich irgendwann mal eine kleine spontane Entdeckung. Und dann habe ich angefangen, das speziell zu suchen. Und es gab noch nicht viele oder gar keine Sammler, weil das ist wirklich sehr lange her. Und hatte plötzlich einen Puppenkopf, meinen ersten. Und dann habe ich auch bei weißem Porzellan, was man eigentlich so auch wenig beachtet hat, weitergeguckt, weitergesammelt. Und hatte dann kleine Arme, kleine Beinchen oder Körperchen und hatte im Grunde, also ich will nicht lügen, im Monat hunderte Teile. Oh, ja. Weil es war einfach da. Ich konnte laufen, Teile von Gesichtern oder mal ein Ohr oder Porzellanscherben, die einfach bunte Muster hatten. Und das war so ein ausschlaggebender Tag, also eigentlich ist es an irgendeinem Tag mal passiert, ja. Und dann habe ich das gesammelt und nebenbei auch das schöne bunte Glas mit aufgesammelt, weil es sind ja zum Teil Farben dabei, die man bei Flaschen nicht so hat, zum Beispiel so Kobaltblau oder Orange, Rot, Gelb. Und ich habe sie einfach mitgenommen, weil ich auch Bastler bin und auch gerne mal Mosaik mache. Und dann habe ich auch mit Mosaiken begonnen. Ja, so ist das mal ins Leben. Und lange vor den Zeiten, bevor ich überhaupt davon gehört habe, dass es auch andere Sammler gibt.
Super, klasse.
Ja, also wie gesagt, so ungefähr 30 Jahre ist das bestimmt her.
Und das haben Sie mir am Telefon vor ein paar Tagen erzählt, sogar ein amerikanisches Fernsehteam zu Ihnen gekommen.
Das ist richtig. Und die sind speziell zu mir nach Helgoland gekommen. Nicht nur wegen der Insel, auch, sondern über die Strandfunde, über das Glas. Ja.
Ja, die Sendung habe ich mir im Internet angeguckt, wie Sie die ganzen Funde präsentieren. Ja, interessant. Es gibt ein Fernsehprogramm, ein amerikanisches Fernsehprogramm, Islands Without Cars. Das war der Aufhänger.
Richtig.
Das ist ja schon ein außergewöhnlicher Sender oder ein außergewöhnliches Programm.
Das kann man so sagen.
Ja.
Aber deutsche Sender sind auch schon, waren auch schon interessiert. NDR und WDR, die sind alle schon mal um die Ecke gekommen.
Weißt du, dass wir in der Nordtour hatten wir auch einen Film über Sie, den habe ich anmoderiert. Also da haben Sie diese kleinen gelben
Stäbchen, die
Krugstäbchen. Ja, kleinen gelben Krugstäbchen.
Genau. Das Rätsel hat sich inzwischen gelöst. Damals hatte ich ein paar kleine gelbe Glasstäbchen gefunden mit einer Aufschrift und wusste nicht, was es ist. Und konnte die Aufschrift auch nicht zu Ende lesen. In der Zwischenzeit habe ich mehr Teile dazu gefunden und konnte den Schriftzug zusammensetzen. Und auf der einen Seite steht Helgoland mit einer Telefonnummer und auf der anderen Seite steht Fährhaus. Und das sind Stäbchen für Heißgetränke, so für Rumgrog oder so. Und dann habe ich eine alte Helgoländer Postkarte gefunden im Antikmarkt mit dem Helgoländer Fährhaus von innen zu sehen, wie die Fischer sitzen und Grog trinken, mit der gleichen Telefonnummer wie auf den Stäbchen. Und da stand unter der Inhaber Karl Hornsmann. Und das war mein Urgroßvater.
Nein,
das ist ja... Ich habe also diese gelben Stäbchen sind tatsächlich aus meiner eigenen Familie.
Und Sie haben die wie ein Puzzleteil nach dem anderen sich aus dem Meer zurück.
Richtig.
Und zusammen.
Ja, das ist ja strahlendes Gelb, also ganz leuchtendes Gelb und dann immer so kleine, so 5 mm Teilchen, ja, bis der Schriftzug zusammengesetzt war, aber über Jahre.
Wie lange gab es das Fährhaus? Also halt auch bis zum Kriegsende dann oder bis zum Big Bang, oder wissen Sie?
Ja, genau, das gab es, ja. Mhm. Also das war zu einer Zeit... Welche Jahreszahl steht auf der Postkarte? Steht, glaube ich, 1936. 36. Mhm.
Dass es Grogstäbchen mit Inschrift gab. Also das ist ja Glas-Grogstäbchen.
Ja, es gab diese Grogstäbchen auch in hellblau, habe ich inzwischen festgestellt, weil ich habe nämlich auch ein transparentes hellblaues Stäbchen schon gefunden, also ein Stückchen.
Das ist ja total spannend. Gibt es denn eine Geheimstelle auf Helgoland, wo Sie immer die meisten und die besten Funde haben, die Sie aber anderen nicht verraten? Oder ist es reine Glückssache?
Ach, wissen Sie, es kommt ein bisschen drauf an, was man finden möchte. Wenn ich an den Strand von der Jugendherberge gehe, um Glas zu sammeln, da ist es abgerundeter, als wenn ich an den Südstrand bei der Landungsbrücke gehe. Weil der Strand ist nicht so wild und das Glas sammle ich da eigentlich nicht, weil es da noch so zerbrochen ist. Es gibt so kleine Spots, wo man hingehen könnte, die so ein bisschen außergewöhnlich sind. Möchte ich aber jetzt hier nicht sagen.
Aber dann haben Sie Ihre geheimen Ecken, wo Sie noch Sachen finden, die andere nicht finden.
Eine kleine jetzt gerade noch, ja. So viele gibt es ja hier nicht. Ich glaube, es ist einfach besser, zur richtigen Zeit da zu sein. Wenn das Wasser fällt, dass man einfach als Erster geht. Man kann ja auch links, rechts laufen, an der Wasserkante, während es fällt, zum Beispiel. Das ist wahrscheinlich das bessere Rezept.
Und jetzt gerade haben Sie ja die Insel für sich. Ne? Jetzt sind ja keine Urlauber da.
Ach, es sind schon interessiert. Also hier einige Helgoländer, die auch regelmäßig gehen. Ne? Aber es ist wesentlich weniger als im Sommer. Das ist schon richtig. Und gerade zu Corona-Zeiten jetzt auf jeden Fall. Es dürfen keine Urlauber kommen. Die Hotels haben geschlossen. Die dürfen keine Urlauber aufnehmen. Also sind wir hier unter uns und haben dann auch mal Zeit dafür.
Wann gehen Sie wieder los? Jetzt in 2 Tagen oder gehen Sie heute auch noch mal raus?
Ich bin ja jetzt dabei, meinen Sammelraum einzurichten. Ich habe jetzt gerade ein anderes Interesse. Ich habe im Grunde ja genug gesammelt. Ich werde mal sehen, dass ich jetzt erstmal mich darauf konzentriere, die Teile alle zu ordnen. Das ist sehr, sehr zeitaufwendig, die Massen durchzugucken, bevor ich noch mehr sammle.
Können Sie sich bremsen? Können Sie an den Strand gehen und sagen, nee, ich nehme jetzt nichts mit?
Nein, das geht gar nicht. Also wenn ich an den Strand gehe, sammle ich auch.
Aber jetzt gehen Sie nicht an den Strand?
Nein, ich gehe halt nicht mehr regelmäßig, weil ich jetzt auch versuche, das erstmal zu sortieren. Man muss auch mal mit den ganzen Massen etwas anfangen, bevor man immer noch mehr sammelt.
Ich bin gespannt, was Sie daraus machen. Und ich freue mich auf dieses kleine Privatmuseum, was Sie da planen.
Ja, kommen Sie mal vorbei.
Gerne, ja. Und was planen Sie? Wann wollen Sie das eröffnen?
Also ich muss fertig werden, bevor die Saison beginnt, weil ich kann nicht die nächste Saison, das sagen wir mal, das wäre dann so, wenn alles gut geht, Ende März geht es wieder los mit der Vermietung. Es ist allerdings sehr, sehr umfangreich. Und wir werden sehen. Vielleicht wird es sowieso immer noch weiter wachsen und muss immer mal wieder umgeschichtet werden. Ach, das kriege ich schon hin. Aber ich setze mir keine Zeit, weil unter Druck soll es nicht passieren. Es soll ja auch schön werden. Und die Leute können sich überraschen lassen. Also wer jetzt in den Startlöchern sitzt, hierher vorbeizukommen, der kann auch ruhig klingeln. Auch wenn es noch keine Öffnungszeiten gibt.
Super, das hört sich total klasse an. Danke Ihnen, Frau Lohmeier.
Tja, Helgoland jetzt im Winter, das hätte seinen ganz eigenen Reiz. Aber zurzeit sind touristische Reisen nach Helgoland überhaupt nicht erlaubt. Und es ist auch noch Wintersaison, da gibt es nicht so viele Anreisemöglichkeiten. Aber wenn das alles wieder geht und ihr nach Helgoland reisen möchtet, kann ich euch schon mal folgende Abfahrt- oder Abflugorte sagen. Also man kann ab Cuxhaven mit der Fähre fahren. In der Sommersaison fährt auch eine Fähre ab Büsum. Ab Cuxhaven und ab Büsum kann man auch fliegen und ab Hamburg fährt der Katamaran, der nochmal einen Zwischenstopp hat in Cuxhaven und dann schnurstracks Helgoland ansteuert. Helgoland eignet sich wunderbar für eine Tagesreise, dann hat man einige Stunden Aufenthalt auf der Insel, kann einmal gemütlich über die Insel bummeln, Oberland, Unterland entdecken, mit der kleinen Dünenfähre rüberfahren zur Düne und dann geht's auch schon wieder zurück. Oder man mietet sich dort ein und entdeckt diese einzige Hochseeinsel Deutschlands einfach mal rund um die Uhr. Das war unser heutiger Nordsee-Podcast. Wenn es euch gefallen hat, dann erzählt anderen davon und gebt mir gerne eine gute Bewertung auf Apple Podcasts oder wo auch immer ihr den Podcast hört. Und für alle Genießer jetzt noch ein bisschen Meeresrauschen. Tschüss, bis bald.